Grüße Sie mit einem Bibelwort, das mir immer größer wird. Es ist ja für jedes Jahr schön, dass man älter werden darf, wenn man Erfahrungen macht in der Bibel. Wenn manche Leute sagen, sind so viel alte Leute in der Stunde, aber wir Alten wollen doch auch noch in den Himmel kommen, gell? Wir brauchen auch noch einen Sugar, schwäbisch gesagt. Möchte ich Ihnen ein Wort sagen, das mir im ersten Korintherbrief wichtig geworden ist, am Schluss vom Kapitel 3. 1. Korinther 3. Ihr gehört Christus, aber Christus gehört Gott. Ihr gehört Christus, aber Christus gehört Gott. Nun habe ich, und erfahrene Bibelleser werden es gemerkt haben, ein Wort hineingeschmuggelt, ein Verb, dieses ihr gehört Gott. Das steht weder im Griechischen noch bei Luther. Luther hat so übersetzt, ihr seid Christi, Christus aber ist Gottes. Nun spricht heute kein Mensch mehr so mit diesem merkwürdigen Genitiv, der Wessenform. Und deshalb muss man das tun, was Luther an anderer Stelle auch gemacht hat, wenn dieser Genitiv da war, ihr des Christus. Einfach ganz kompakt zusammengenommen, etwa 1. Korinther 15, danach die, die Christus gehören. Plötzlich hat er dieses schöne deutsche Verb gehören hineingenommen. Unser lieber, verehrter, geistlicher Vater Otto Schmitz, Professor bei der Bekennenden Kirche und dann Leiter des Johanneums in der Nachkriegszeit, hat einst seine Doktorarbeit, seine Dissertation geschrieben unter dem merkwürdigen Titel »Das Christusverhältnis des Paulus im Licht seines Genitivgebrauchs«. Da hat er das gemeint, wenn Paulus sagt, ihr des Christus, kompakt, ihr gehört, ihr seid Eigentum. Eigentlich kann man es atemberaubender gar nicht mehr sagen, als in dieser kurzen griechischen Form, ihr seid des Christus, ihr gehört Christus. Der große Albert Schweitzer, Arzt und Theologe und Orgelspieler, hat gesagt, das ist die Mystik des Apostels Paulus, das ist mystisch. Jesus lebt doch nicht mehr, war Albert Schweitzer überzeugt, man kann doch mit ihm keine Verbindung aufnehmen, man kann ihm doch nicht gehören, man kann ihn zum Vorbild nehmen, aber man kann ihm doch nicht gehören. Oh, wie falsch! Natürlich kann man Jesus gehören. Und das hat nicht der Apostel Paulus erfunden, sondern er hat wortwörtlich den Herrn Jesus ernst genommen. Ich möchte euch sammeln, wie hat Jesus gesagt, wie eine Glucke, wie eine Henne ihre Küken sammelt unter ihre Flügel. Ganz eng in seiner Wärme geborgen. Wenn der Herr Jesus eingeladen hat, kommt her zu mir, nicht zu meinem Glauben, nicht zu meinen Ideen, zu meiner Theologie, kommt doch zu mir. Er wollte nicht bloß Sympathie haben, wer für mich ist, sondern wer mit mir sammelt, bis hin zu dem Wort, das uns jetzt in der Passionsgeschichte wieder wichtig wird, der Verbrecher, der in seinem Leben nichts mehr gut machen konnte, in seinem Räuberleben. Und Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies, in der Welt Gottes sein. Bleibet in mir. Und ich in euch, wie die Rebe, kann keine Frucht bringen aus sich selbst. Sie bleibt in einem Weinstock, so auch ihr. Kommt doch in mich hinein. Vater, ich bitte dich, wie du in mir, so sollen sie in mir sein. Eine ganz enge Verbundenheit und all das, was Jesus eingesetzt hat an den Sakramenten, zielt ja auch darauf, die Taufe, um die in der Christenheit so viel gestritten wird, geht um die Taufe auf den Namen Jesus Christus. Dass der Name Jesus Christus für mich bezeichnender, wichtiger wird als mein Name Rolf Schäffbuch. Auf diesen Namen darf ich abheben vom großen Konto Jesu. Ich bin verfügungsberechtigt. Und beim Abendmahl, ich bin nicht bloß für euch, sondern ich will in euch eingehen, in euren Körper hinein, euer ganzes Wesen. Das hat der Apostel Paulus aufgenommen, wenn er immer wieder das betont hat, in Christus. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Nicht freut euch wegen des Herrn Jesus. So. Ihr könnt krank sein und Schmerzen haben, dass ihr euch heulen müsst und dann ist plötzlich die Atmosphäre Jesu um euch da, in ihm geborgen. Mögen in unserem Leben grenzenlose Widrigkeiten sein, Sorgen, über die wir gar nicht mehr hinaussehen. Herr Jesus, du bist doch größer, du bist doch der Rahmen meines Lebens. Freut euch im Herrn alle Wege. Das soll die Atmosphäre sein, in der wir leben. Am Eingang des Epheserbriefs ist wie eine große Ouvertüre. In ihm, in Christus, hat uns Gott erwählt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm sind wir zum Erbe gekommen. Ich höre immer noch unseren alten Landesbischof Haug, der konnte sogar noch phonetisch, rhetorisch, wenn der bloß den Text gelesen hat. In ihm hat er uns erwählt. In ihm. Es geht mir gar nicht mehr aus dem Gehör und dem Hinterkopf heraus. Das ist das, was der Paulus uns wichtig gemacht hat. Wie die armseligen Küken, schwäbisch die Biberle, geborgen sind bei der Glucke, geschützt. So sollen wir in Jesus Christus sein. 1. Korinther 1, ihr seid doch von Gott berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Christus Jesus. Philipper 2, ich ermahne euch, dass ihr euer Leben führt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das muss unserem menschlichen Denken so fremd sein, so ungewöhnlich, dass wir es aus den Paulusbriefen immer wieder herauslesen, wie er versucht, mit allen Bildern und Vergleichen uns klarzumachen, das ist doch in eurer Welt, das ist doch normal. Wie ein Haus gegründet ist, so sollt ihr auch fest gegründet sein in ihm. Bei uns ist um die Ecke ein neues Haus gebaut für die Kinderheime Korntal. Und Korntal hat so ein bisschen schwierigen Untergrund. Ja, bei uns hat das Haus 4 Wochen lang gewackelt, bis die 20-Meter-Pfähle in den Boden hineingehauen wurden als Fundament, damit das Haus feststeht. Ihr sollt in ihm fest gegründet sein. Bilder aus der Technik, aber auch aus der Schöpfung. Ihr sollt in ihm verwurzelt sein. Wie die Wurzeln sich festkrallen in den Boden und selbst dem höchsten Baum, der seine Wipfel hinausstreckt, einen Halt geben im Boden, so sollt ihr in ihm verwurzelt sein. In ihm, in seiner Liebe gegründet. Ach, der Paulus macht noch weiter mit Bildern, sagt Epheser 5, die Gemeinschaft mit Jesus ist eigentlich ja, wie in rechten Ehen, wo es wahr wird, sie sollen ein Fleisch sein, weit übers Körperliche hinaus, dass man plötzlich entdeckt, du, das, was du gerade sagen wolltest, das wollte ich gerade sagen. Man denkt mit den gleichen Gedanken. Aber das Allerkühnste, was Paulus gesagt hat über die Gemeinschaft mit Christus, steht hier. So wie Christus Gott gehört, total, von Gott umfangen, von Gott geleitet, von Gott geprägt, durch Gott festgehalten, so wie Christus Gott gehört, so sollt ihr dem Christus gehören. Genauso, nicht so ähnlich, so, ihr sollt so dem Christus gehören, so ist das eigentlich angelegt. So wie Jesus wusste, nichts kann uns aus der Hand des Vaters reißen, so sollt ihr bei Christus wissen, nichts kann mich aus seiner Hand herausreißen. Wir sollen in ihm ganz geborgen, gegründet sein, verwurzelt sein. Jesus wollte Anteil geben an dem, was selbst das eigentliche Wesen seines Lebens war. Diese engste Verbundenheit mit dem Vater sollten auch schwache Menschen bekommen. Liebe Schwestern und Brüder, das Geheimnis der Passion, deren wir jetzt in diesen Tagen neu gedenken, ist doch, dass Jesus das todernst gemeint hat. Todernst. Ich gehöre zu euch Sündern. Er ist nicht bloß in unsere Welt gekommen und hat Menschenart angenommen. Nein, er ist bis auf den Richtplatz von Jerusalem gegangen, da wo die Mörder hingerichtet wurden. Es war ja schon bewegend gewesen bei der Taufe am Jordan, als der Täufer Johannes sagt, Entschuldigung, du Jesus von Nazareth, da gehörst nicht hin, das sind ja die Sünder, die warten auf die Taufe. Du müsstest eher mich taufen. Und Jesus sagt, nein, da gehöre ich nach Gottes Gerechtigkeit hin. Ich bin doch nach Gottes Plan der Allerverachtetste. Da ist er mitten unter die Sünder getreten und das hat er durchgehalten. Nicht bloß symbolisch, sich nicht bloß gedankenmäßig identifiziert mit uns, sondern dort, wo die Verachteten weggeschmissen werden, wo der Müll der Gesellschaft ist, da hat Jesus klar gemacht zu dem einen Hingerichteten, du, ich gehöre auch zu dir und du gehörst zu mir. Und wenn sie's mal überfällt, ich wünsche es ihnen nicht, aber es gibt solche heiligen Stunden, da sie es überfällt, wie viel sie im Leben versäumt haben, wie viel sie falsch gemacht haben. Wo sie Liebe zu Menschen verletzt haben, wo sie Gott vor der Tür ihres Lebens stehen ließen wie den letzten Hausierer. Wenn sie das einmal überfällt, dann soll sie der Gedanke trösten, Jesus, du bist bis in den Tod hinein zu Leuten gegangen, die es eigentlich nicht verdient haben, nicht zu den Frommen, sondern du hast denen deutlich gemacht, ihr sollt einen Heiland haben. Ich gehe bis ans Ende der Gesellschaft. Damit deutlich wird, stark ist meines Jesu Hand und sie wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Wir sollen das Volk seines Eigentum sein. Wie oft hat das der Paulus nun mit anderen Worten betont? So, ihr gehört Christus, ihr seid Volk des Eigentums. Ihr sollt sein Lob bekannt machen. Das Wesen des Christseins ist nicht eine Moral. Schön, wenn Jesus uns hilft, mit manchen der Versuchungen fertig zu werden. Es ist großartig, wenn Jesus uns bewahrt vor den eigenen Torheiten. Aber das Wesen des Christseins ist, ich gehöre nicht mir selbst, auch nicht meinen Angehörigen. Ich gehöre auch nicht meinem Körper, ich gehöre nicht der Krankheit, ich gehöre nicht den Ärzten, ich gehöre nicht dem Fixiertsein auf den Tumormarker, ich gehöre ihm. Er ist doch der Herr, der die Verantwortung für mein Leben übernommen hat. Ihr gehört Christus. Lassen Sie uns zwei Verse singen von dem Lied Stark ist meines Jesu Hand. Nein, jetzt haben wir gesagt, ich stehe in meines Herrn Hand. 375. Sie merken immer wieder, wie viele Lieder auf das gestimmt sind, auch Das herrliche Eidlingerlied, Herr, weil mich festhält deine starke Hand. 375 stehen, meine Herren, an 1 und 3. 375. Also nochmal, ihr gehört Christus. Was wäre das, wenn wir das mit dem heutigen Tag uns so gesagt sein ließen, dass das gilt, ich gehöre ihm. Es durchzieht doch schon all die Berichte übers Leben unseres Herrn Jesus und die Gleichnisse. Nicht, dass wenn ein Schaf verloren ist, sucht Jesus das Schaf, sondern ich habe mein Schaf gefunden. Noch in der Verlorenheit gehört es mir. Ich habe eben gelesen, ein kleines Büchlein, das junge Christen herausgebracht haben, moderne junge Damen und Herren, die alle sagen doch in den größten Zweifeln, in den größten Anfechtungen, der Versuchung meines Lebens, ich gehöre doch ihm. Das kann doch gar niemand kappen. Gehöre ihm. Die Freude Jesu über Zachäus, ich muss doch in deinem Haus einkehren, Zachäus, mein Zachäus. Die Aussätzigen, ihr seid doch meine Leute. Sie können eigentlich überall dieses Mein hineinnehmen, dann wird die Geschichte voll und prall und lebendig. Jesus hat nicht das Erbarmen mit der Krankheit gehabt, sondern er ist auch Abrahams Sohn, dieser Zachäus. Er gehört doch mir. Die Freude Jesu an seinem Eigentum. Wir sollen ihm gehören. Jesus will seine Ehre da reinsetzen, zu zeigen, was er fertigbringt, wenn er die Verantwortung für unser Leben übernommen hat. Nichts ist der Glanz meines Lebens, dass ich mich zum Glauben durchgerungen habe. Der Jesus sagt, jetzt lass doch mal mich dran. Du gehörst doch mir. Lass mich wirken. Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Wir gehören dem Herrn. Ihr gehört Christus. Aber nun der andere Satz, so wie Christus Gott gehört. Wir meinen, es ist eine Binsenwahrheit. Ja, Jesus, der gehört zu Gott. Ja, das war das Lebenselixier für Jesus. Er wollte kein Wort sprechen, das nicht vom Vater ihm gegeben war. Keine Tat tun, hinter der nicht der Vater stand. In ihm war der Vater gegenwärtig. Aber genau das hat man ja Jesus bestritten. Und deshalb hat man Jesus dieser unvorstellbaren Belastungsprobe ausgesetzt. Ist er Gottes Sohn? Gut, dann steige doch runter. Das wollen wir mal sehen, ob er wirklich Gott gehört. War ein Testvorgang. Ich denke eigentlich, die Dämonen haben den Atem angehalten. Was wird jetzt herauskommen? Gehört er wirklich Gott? Dann können wir einpacken. Als Jesus in sein Leiden, in diese Belastungsprobe hineinging, ist er wirklich Gottes Sohn? Gehört er Gott? Da hat Jesus seinen Jüngern gestanden, wie ist mir so bange? Der Sohn Gottes, dem nicht Angst war, als die Brecher auf dem stürmischen See Genezareth ins Boot schlugen, der ohne Angst die Straße bei den Gergasenern ging, wo die Leute sagen, da kann ich nicht laufen, da sind ein paar dämonisch Besessene, die machen einen kaputt. Jesus ist entlang gegangen. Keine Sorge. Das war doch nicht angeborene Angst. Sonst wäre doch Jesus nicht ohne Zögern da in jener Nacht dem Verhaftungskommando entgegengegangen, als sie mit Schwertern und Stangen kamen. Wen sucht ihr? Jesus, ja, ich bin's. Da hat's ein paar den Boden gehauen. Das haben sie nie erlebt, dass der Gesuchte ihnen entgegenkommt, ohne Angst, nicht flieht. Angst hatte Jesus nicht. Ängstlichkeit hat sein Leben nicht geprägt. Aber warum war denn die Seele Jesu betrübt bis an den Tod? Warum fing er an zu zittern und zu zagen? In der neuen Übersetzung heißt es zu trauern und zu zagen. Jesus, zu zagen. Hat Jesus Angst gehabt vor dem Entehrtwerden, vor dem Angespucktwerden, vor dem Verachtetwerden? Das war ihm von Anfang an seiner Wirksamkeit begegnet. Das war Prophetenschicksal, ausgestoßen zu sein schon in der Heimatstadt. Davor war Jesus nicht bange. Wovor hat Jesus so Angst gehabt, dass er sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod? Wer unter uns von Schwermut je geplagt ist, weiß, was das ist, betrübt bis an den Tod, dass man nicht mehr leben kann. Wovor hat Jesus Angst gehabt? Haben Sie schon mal so gefragt? Wir nehmen manchmal die Geschichten des Neuen Testaments zu selbstverständlich. Die hören wir seit dem Kindergarten und seit dem Kindergottesdienst. Die Antwort steht im Evangelium. Siehe, die Stunde ist da, dass des Menschen Sohn, Jesus meint sich selber, dargestellt als der allerverachtetste und unwerteste, Jesaja 53, dass der Menschensohn in die Hände der Menschen überantwortet wird. Er, der Sohn Gottes, von dem galt, du hast mich mit deiner Hand geborgen bei dir, so heißt es bei Jesaja. Unter dem Schatten deiner Hand hast du mich behütet. Der wird jetzt in die Hände der Menschen überantwortet. Nicht bloß das. Wenn Sie die Passionsberichte lesen, ist es wie eine dauernde Steigerung. In die Hände der Menschen, in die Hände der Sünder, in die Hände der Heiden. Bitte. Übergabe. Und die Frage Jesu war doch, falle ich dann aus der Hand Gottes heraus? Beim König Saul war es so, als er aus der Hand Gottes gefallen war, da hat er es bloß nur mit Menschen und mit bösen Geistern zu tun gehabt. Und als dem David, als er in Schuld geraten war, vorgelegt wurde, was willst du lieber, drei Jahre lang Hungersnot oder dass du drei Tage verfolgt wirst von deinen Feinden oder dass Pest ist. Da schreit der David, bloß nicht in die Hände von Menschen fallen. Lieber falle ich in die Hand des zornigen, strafenden Gottes. Und ich denke, das verbindet uns alle. So viel Erfahrungen haben wir mit Menschen gemacht, mit gehässigen, bösartigen Mitmenschen, da wir sagen, bloß nicht den Menschen ausgeliefert werden. Überantwortet wird in die Hände der Menschen. Damals, als Jesus klargemacht hat, ich gehöre selbst zu den gehässigen, verlorenen Menschen. Ich werbe sogar noch um einen Pilatus. Da hat das einen Preis gehabt. Die bange Frage, falle ich dann aus der Hand Gottes heraus? Ist das ein Entweder-Oder, entweder in der Hand Gottes oder in der Hand der Menschen? Eine ernsthafte Frage. Wir meinen immer, wir könnten das kombinieren. So ein bisschen Mischmasch machen. Lieber Gott, ein bisschen halt deine Hand auch dazwischen, aber sonst will ich schon selber mit meinen Händen die Welt gestalten. Ein paar Freunde habe ich auch noch, die mir raten können. Hände der Menschen können auch gut sein und meine eigenen Hände sind ausgezeichnet. Aber für die letzten 3%, lieber Gott, greif du mit deiner Hand dazwischen. Oder wenn ich in Not komme, dann komm, pack mich geschwind. Nein. Jesus hat gewusst, es kann ein Entweder-Oder sein. Wenn ich in den Händen der Menschen bin, dann ist mit der Hand Gottes nichts mehr. Und ihm ward bange. Wir hatten vor einigen Jahren den norwegischen Bischof Håkon Andersen bei einer unserer Pfarrertagungen der Ludwig-Hofacker Vereinigung gehabt. Und er hat uns Passionsmeditationen gehalten. Unvergesslich, bis in den Klang der Stimme hinein. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und als das Leiden Jesu zum Höhepunkt kam, mittags um 12 beim hellsten Sonnenschein, da verbarg die Sonne ihr Gesicht. So hat er es uns erzählt, ich gebe jetzt seine Worte wieder. Die Sonne, die so viel Böses ansehen konnte in unserer Welt. Aber als die ganze kompakte Last der Sünde auf Jesus gelegt wurde, da brach die Finsternis herein. Die Sonne verhüllte ihren Schein. Die ganze Hölle entlarvte ihr Ausmaß. Die Finsternis dauerte 3 Stunden und Håkon Andersen hat uns gesagt, es vermag keine Menschenseele ermessen, was Jesus in den 3 Stunden Finsternis erlitt. Die Finsternis hatte die Welt immer durchdringender, immer umfassender ergriffen. Nun ergriff sie auch das Herz Jesu. Und ihr folgte das ganze Heer des Bösen. Und er stürmte auf Jesus herein, noch anders als die Besessenen einst auf ihn hereingestürmt waren. Die ganze Sünde des Menschengeschlechts war zu einer pechschwarzen Finsternis geworden und sie schied den Erlöser von seinem eigenen Vater. Jesus konnte bloß noch ins ganze Grauen der Sünde blicken. Die ewige Dunkelheit. Und Bischof Andersen hat gesagt, ein Zeichen dafür ist, dass Jesus in seiner großen Seelennot
Warum hast du mich, Gott, verlassen? Nicht mehr das vertraute Abari, mein Vater, sondern Eli, Eli, das distanzierte mein Gott. Klammer auf, es wird in Württemberg immer gebräuchlicher, dass man in Gottesdiensten, manche Gottesdiensten, beginnt mit Gott. So was Distanziertes gab es höchstens im Baalskult. Klammer zu, wir rufen mein Vater, Abba, Vater des Herrn Jesus Christus, ehrwürdiger, ewiger Gott, Schöpfer von Ewigkeit, Herrlichkeit, du Wunderbarer, du Erbarmer, nicht Gott. In diesem Augenblick der Not, da die Finsternis Jesus schied von dem Vater, in der Gottverlassenheit konnte er bloß noch rufen, Eli, Gott. Jesus hatte keinen Boden mehr unter den Füßen, so hat Bischof Andersen gesagt. Er hing zwischen Himmel und Erde, aber er war auch von Gott verlassen. Diese Finsternis währte von der 6. bis zur 9. Stunde und dann musste die Finsternis weichen. Wenn Gott befiehlt, muss auch das ganze Grauen der Hölle weichen. Alle Zeiten liegen in Gottes Händen, auch diese drei furchtbaren Stunden. Als die Heere der Finsternis losgelassen waren, als die Pforten der Hölle geöffnet waren. Da war das Abendgebet Jesu um die 9. Stunde mittags um 3. Vater, Abba. Jetzt, wie geht's weiter? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du bist doch nahe. Deine Hände reichen bis auf den Galgenhügel von Golgatha. Deine Hände reichen doch bis dort, wo die Pforten der Hölle sind, wo das Gericht stattfindet, die Entscheidungsschlacht zwischen Gott und Satan. Vater, deine Hände. Seit jener Stunde ist's festgemacht, auf Ewigkeit. Christus gehört Gott, Christus gehört dem Vater. Auch die tiefste Finsternis, auch die Schuld der Welt kann Jesus nicht von seinem Vater trennen. Nichts, nichts kann aus den Händen des Vaters reißen. Jetzt wissen Sie, warum der Paulus Römer 8 den riesengroßen Lobpreis macht. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Fürstentümer noch Engel noch Gewalten, weder dämonische Mächte, jenseitiges, zukünftiges, geschaffenes oder nicht geschaffenes, uns je trennen kann von der Liebe Gottes, die wir an Jesus, in ihn hineingepackt, in den lebendigen Jesus, den uns Gott zurückgegeben hat, den er in seine Hände genommen hat und uns der Welt gegeben hat. Liebe Gottes, die in Christus ist. Christus ist Gottes, Christus gehört Gott. Das hat Paulus jubilierend bekannt. Ist damals neu in Kraft getreten. In jener herrlichen Stunde, als Jesus rief, es ist vollbracht. Dieser Jesus gehört in die Hände Gottes. Er gehört ganz hundertprozentig, unteilbar, unauflöslich in die Hand Gottes. Und jetzt sagt Paulus kühn und genauso gehört ihr dem Christus. So wie Christus Gott gehört, gehört ihr dem Christus. Sehen Sie, ganz neue geistliche Erfahrung mit tiefen Dimensionen. Das Volk Israel hat auch Gott gehört. Ich habe euch erwählt, ihr seid Volk des Eigentums. Mose und Abraham schon haben Gott gehört. Und noch in der babylonischen Gefangenschaft nach der Zerstörung Jerusalems ist Israel zugesagt worden, dem Rest Israels, du bist mein. Aber jetzt bei Jesus hat das Ganze noch einmal eine neue Tiefe bekommen, was Gehören ist. Dass Gott seine Leute selbst noch aus der Hölle herausreißt. Du gehörst doch mir. Niemand darf dich aus meiner Hand nehmen. Denken Sie dran, wenn die Krankheit über Sie kommt und denken, Gott hat mich verlassen. Nein, ich gehöre ihm. Nicht, weil ich getauft bin oder irgendwas, sondern weil das in der Bibel schwarz auf weiß steht, so wie Christus Gott gehört, sollen wir ihm, dem Herrn Jesus Christus, dem Erlöser, gehören. Die Gemeinschaft, die Jesus beim Vater hat, ist das Urmodell geworden der Verbundenheit. So will Jesus seine Leute aufnehmen zu sich und er will diese Gemeinschaft durchhalten. Ihr gehört Christus, so wie Christus Gott gehört. Herr Jesus, darüber können wir nur staunen, dass wir nicht bloß durch Sympathie und ein bisschen Glaube und durchsetzt mit Zweifel und Kleinglauben und Eigensucht und eigene Wege dir gehören, sondern dass dein heiliger, erlösender Wille dahinter steht, dass das ein Rechtsverhältnis ist, dass wir dir gehören. Jetzt lass uns das auch im Glauben annehmen und gelten. Dass wir nicht dem gehören, was uns unsere Fantasie vorschreiben will, was die Emotion, der Zorn, die Ungeduld in uns wecken will. Dass wir nicht den unguten Gedanken gehören, nicht den schlechten Erfahrungen und Prägungen unseres Lebens, sondern dass wir dir gehören. Im Leben und im Sterben sind wir und bleiben dein. Amen.